Sarah Kempen ist gleich in mehreren Medien unterwegs. Sie ist Drehbuchautorin und sie ist Kinderbuchautorin. Schon seit 2016 hat sie damit angefangen und hat sich dann in die freie Selbstständigkeit 2020 geworfen. 21 ist dann ihr erstes Kinderbuch erschienen. Und hier ist sie heute beim Buchbeat. Meine Güte, heute habe ich es aber auch. Hier ist sie heute beim Buchbeat-Podcast mit mir, Hanna Buchmarketing. Und ich freue mich, dich hier begrüßen zu können. Also hallo.
Hallo.
Wie schön, dass du hier bist. Nochmal ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Wir haben uns ja bei der Autorinnenrunde in Leipzig getroffen und ich habe mich gleich so gern mit dir unterhalten und auch deiner Freundin, weil ihr so einen wahnsinnigen Kontrast hattet und ich fand das so genial, einfach die ganze Stimmung, die da zwischen euch geherrscht hat und diese Dynamik. Ich fand das ganz toll und ich freue mich auch, dass es jetzt heute hier geklappt hat. Und was mich aber jetzt auch immer interessiert ist, wie hat sich denn deine Arbeit so in den letzten Jahren innerhalb der Buchbranche verändert? Und bei dir ist ja nicht nur die Buch-, sondern generell die Medienbranche.
Ja, genau. Ja, also ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, dich kennenzulernen da und ich dachte, oh Mann, das passt und das war so schön und ja, und es ist ja auch immer wichtig, mit Leuten zu reden, die vielleicht nicht so ähnlich sind, deshalb passt das auch mit meiner Freundin da so gut.
ja. Ich fand's genial.
Ja, also es ist, bei mir ist es ja nun so, dass ich mein erstes Kinderbuch 2021 veröffentlicht habe. Und wie wir alle wissen, was von 2020 bis heute irgendwie so abging, das war immer so, dass ich da lange, lange von geträumt habe. Jetzt kommt mein erstes Kinderbuch und das wird toll. Und ich werde eine große Buchparty schmeißen und ich werde eine Buchhandlung mieten und hast du nicht gesehen und ich werde heulen wie sonst was. So der erste, Zuschlag kam, glaube ich, rein 3 Tage, bevor die Pandemie losging. Dementsprechend ist mein Debütroman volle Kanne in die Buchhandlungsschließung reingefallen, was nicht nur dafür sorgte, dass halt dieses Buch nicht so die Aufmerksamkeit gekriegt hat, zumindest von meiner Warte aus, sondern dass ich auch schon so lethargisch in diesem Pandemie-Chaos war, dass ich auch gar keine Lust hatte, irgendwas zu organisieren. Dementsprechend ist es für mich jetzt ganz spannend, wenn jetzt nächstes Jahr ein neues Buch von mir rauskommt, was, glaube ich, das erste ist, was allein steht und was von der Pandemie gar nicht betroffen sein wird, wie sich das dann sozusagen verändert und wie das, also ich habe überhaupt kein Vorher, ich habe ein Nachher. Das ist auf jeden Fall ein spannender Fakt in der Buchbranche, wo ich dann mal gucken werde, wie sich das ausweitet. Das erstmal so zur Buchbranche.
Genau. Ich finde, du hast also von den 5 Punkten, die du vorgehabt hast, hattest du wahrscheinlich dann einen Punkt erfüllt, das Heulen.
Ja!
Aber zumindest ja. Check!
Nein, ich glaube, ich habe tatsächlich, also was ich gemacht habe, ist, natürlich viel Social Media, viel des Buches da, ich habe viele Videos gedreht in der Zeit. Was ich gemacht habe, ist,
dass machst du tolle Videos. Also ich meine, da merkt man vielleicht die Drehbuchautorin bei dir, aber ich kann definitiv dein Instagram-Kanal, ich weiß nicht, ob du das Ganze auch auf TikTok veröffentlichst, aber den kann ich sehr empfehlen, weil ich deine Videos wirklich sehr, sehr schön, sehr gut beobachte und auch sehr lustig finde, aber auch gut gemacht auf alle Fälle.
Das freut mich sehr. Ja, es gibt sie auch auf TikTok. Ich habe schon leider sehr, sehr lange keine mehr gemacht, weil es einfach eine Heidenarbeit ist mit dem ganzen Schreiben und so. Und das muss ich dir nicht erzählen. Das gab es auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist an dem Tag, ich habe eine gute Freundin angerufen und gesagt, ich kann an diesem Tag nicht alleine sein. Das ist mein allererstes Buch. Ich muss das ein bisschen feiern. Und dann habe ich, habe ich auf jeden Fall keksmäßig, kuchenmäßig gemacht und bin zu ihr gefahren. Und sie war immer so, wann kommst du? Und es stellte sich raus, dass meine alte Firma, wo ich gearbeitet hatte davor, sich im Konferenzraum unter Pandemiebedingungen natürlich versammelt hatte und Happy Book Day to You gesungen hat. Also es war trotzdem noch ein wirklich, wirklich süßer Buchgeburtstag für ein Debüt.
Oh, wie schön. Das ist ja niedlich. Das ist richtig schön. Also da merkt man auch, dass das eine schöne Firma auf alle Fälle ist.
Ja, sehr liebevoll.
Wenn man aber jetzt so weiterspricht, du hast ja gerade gesagt, das war in der Buchbranche. Wie sieht es denn bei dir in der Medienbranche aus? Also was gab es da für große Veränderungen?
Medienmäßig, man muss verstehen, ich schreibe hauptsächlich Animationsserien. Also ich bin total im Kinderbuchbereich oder Kinderfilmbereich unterwegs. Ja, also das ist immer sehr, sehr lustig, weil alle Leute, die keine Kinder haben, sind immer so, hey, kenn ich nicht. Und alle, die Kinder haben, sind immer so, oh mein Gott.
Da bin ich jetzt gespannt. Also, ich habe Kinder, aber die sind vielleicht, ich guck mal, in welchem Alter das ist.
Ja, also genau, also ich schreibe vor allem für den Kika, da habe ich zum Beispiel für die Zeichentrickserie Lieselotte geschrieben. Die basiert auf einer bekannten Bilderbuchreihe um eine Kuh.
Ah,
Dann
die.
die,
Das
genau.
ein Buch habe ich.
Ja, also jeder kennt es spätestens aus Akita, gibt es immer die Kuh Lieselotte und davon gibt es halt auch 52 Fernsehfolgen, davon habe ich vier gemacht. Dann Wir Kinder aus dem Möwenweg, basierend auf den Büchern von Kirsten Boje. Da habe ich lange, lange, lange hinter den Kulissen mitgearbeitet und habe zwei Folgen geschrieben. Was noch, Petronella Apfelmus, ist vielleicht auch aus der
Ah,
Kinderbuchbranche.
ja.
Genau, bekannt, genau, es waren zwei Folgen. Und jetzt ganz neu kommt nächstes Jahr, es gibt eine Kika-Serie, Original, die heißt Mari. Um so ein kleines Oktopusmädchen, da habe ich bei der zweiten Staffel mitgeschrieben, die kommt. Oder bei der Buchverfilmung, wer ist es denn? Minus drei von Ute Krause, die kommen auch nächstes Jahr ins Fernsehen. Und eine Folge Wuselgusel habe ich gemacht bei Super RTL.
Welche?
Genau.
Ich hab ja zwei Jungs. Also
Ja.
sagen wir es mal, einer zählt schon als Junge, der andere ist noch so klein, dass man versucht, ein bisschen zu formen. Und ich zeig dir, was du gucken kannst. Während der andere sagt, ich möchte jetzt Paw Patrol, nichts
Ja,
anderes. Und
natürlich.
das 15
Natürlich.
Folgen am Stück. Aber Wuselgusel, da kann ich ihn begeistern. Vor allem die Deno-Folge
Ja.
fand er wahnsinnig gut, beispielsweise.
Na, siehst du, ich habe eine mit LKWs gemacht.
Ja, das ist garantiert auch gut für ihn. Also, das ist tatsächlich für den Kleineren, der fängt jetzt schon an mit solchen Sachen. Man kann, also, es wird ja, also, ich war auch sehr dafür, dass man Kinder, also ich sag mal, neutral erzieht im Sinne von alle Möglichkeiten gibt und alle Dinge fördert. Aber die sind so schnell in dieses, ich möchte Autos, Trecker und Dinos.
Ja.
Man kann echt nichts dagegen unternehmen. Möchtest du nicht deine sozialen Fähigkeiten mit einer Puppe üben? Nein.
Es ist ja auch gar nicht verwerflich, finde ich. Man sagt das immer in dieser ganzen Debatte, dass man alles offen halten möchte und nicht in diese typisch Jungs, typisch Mädchen. Aber erstens ist das nun mal von außen, dass man es mitkriegt. Und zweitens, das hat ja total seine Berechtigung. Das ist ja total okay, wenn jetzt ein Junge sagt, ich finde Bagger gut. Das muss man ja jetzt auch nicht raustreiben. Man muss halt natürlich es auch nicht vielleicht dahin schubsen. Aber ich finde,
Ja,
ey, was soll
das
man
ist
denn
ja
dem Kind
das.
jetzt sagen? Ja,
Ich finde
und
das
warum soll man
Hinschubsen
denn
halt
dem
nicht so
Kind jetzt
gut.
sagen, du darfst nicht mit dem Bagger spielen, du musst mit der Puppe
Nein.
spielen, ist ja auch blöd.
Das ist total blöd. Also ich meine, ich muss zugeben, ich bin sehr froh, dass das extremste Thema hier Dinos sind, weil die finde ich wahnsinnig faszinierend. Vor allem die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die Tiere und was da alles passiert. Das finde ich spannender. Da bin ich sehr froh, dass es nicht so sehr in Richtung Bagger, Trecker, LKW-Schiene gegangen ist, weil das finde ich ganz grausig. Dann weiß ich nicht, dass der LKW, Punks, Punks, X, Y, Z, da bin ich schon froh, dass es eher ins Detailreiche bei uns in die Dinos sind.
Ah, das ist super. Also ich bin bisher auch immer um die Autoserien rumgekommen, aber ich habe zwei Dinoserien geschrieben. Also
Oh,
deshalb, das
welche?
ist richtig gut. Ja, also die eine, das ist ein minus drei, das kommt noch und das
Ach, das ist mit, es
andere,
ist sogar mit Dinos. Das
ja,
schreibe ich
das
mir
ist im
sofort
Prinzip
auf.
die Feuer, wie heißt das, Fred Feuerstein, nur mit umgedrehten Rollen. Also wo die Dinos halt die Hauptspezies sind und es gibt ein kleines, wer ist denn, Höhlenmädchen, Haustier. So, und das andere, da sage ich jetzt lieber noch nichts zu, das ist noch nicht ganz so spruchreif, beziehungsweise es ist spruchreif, ich darf es nur noch nicht sagen. Haha, auch so ein Ding von dieser Medienbranche. Genau. Aber ja,
Aber
kommt. Ja.
ich meine, Ben, sagen wir es mal so, jetzt mal wieder so ein bisschen zum Thema zurückkommen, auch wenn mich das
Ja.
Ganze gerade begeistert und ich mir nur das gleich aufgeschrieben habe. Man merkt gar nicht, dass ich ein Medienopfer bin. Aber wenn wir jetzt halt wieder zu dem eigentlichen Thema zurückkommen, da du ja vor allem Animationsfilme machst und dort mitgeschrieben hast, die müssten ja größtenteils unbedarft oder beziehungsweise unbeeinflusst von der Pandemie gewesen sein, weil ja hier vor allem ja Stimmen in einzelnen Räumen, also sehr gut Pandemiebedingungen eingehalten werden können und die Stimmen aufgenommen werden, die Leute einzeln arbeiten können. Hast du das auch so gemerkt oder ist das nur so ein Gedanke von mir?
Nee, es ist tatsächlich so, dass das Animationsfilm ein bisschen einfacher hatte als Realfilm, weil du einfach nicht drehen durftest. Teilweise durftest du gar nicht drehen. Das hat sich darin auch niedergeschlagen. Und jetzt kommt es, jetzt wird es sehr spezifisch Filmbranche, aber es ist sehr spannend zu wissen. Es gibt ja in Deutschland ganz viele Filmförderungen. Also das sind die, die das Geld geben dafür, dass du drehen kannst. Und da gibt es verschiedene Stufen. Es gibt die Drehbuchförderung, es gibt die Entwicklungsförderung und dann gibt es die sogenannte Produktionsförderung. Das bedeutet, das ist das Geld, was du benutzt, um einen Film zu drehen. Nun war es aber so, dass ja niemand drehen durfte. Und jetzt hat dann also eine Filmförderung beschlossen für eine Sitzung, die haben immer irgendwie 3, 4 Sitzungen im Jahr, wo sie Geld locker machen, oder Geld vergeben, dass sie für eine Sitzung sagen, wir fördern keine Produktion, weil es kann eh keiner drehen. Aber was geht, ist Stoffe entwickeln. Das heißt, wir nehmen dieses wirklich, wirklich viele Geld, was wir sonst in den Dreh gesteckt haben, und stecken es in die Entwicklung. Und das war
Oh.
die eine Förderrunde, wo ich Drehbuchförderung gekriegt habe.
Cool.
Und das war, also das fand ich eine total tolle Aktion. Also generell ist natürlich immer schön, wenn mehr Geld in die Entwicklung fließt, weil dann auch Stoffe gefördert werden, die sonst rausfallen. Aber das war zum Beispiel eine Maßnahme. Es war eine Maßnahme, dass du zum Beispiel im Drehbuchbereich, und jetzt sind wir beim Thema Geld, Geld ist auch sehr schön, dass du das meiste Geld erst bekommst, wenn ein Film gedreht wird. Also das ist dann wirklich, wenn gesagt wird, ja, wir haben ihn jetzt finanziert, erste Klappe fällt, Film ist fertig, dann kriegst du noch mal Geld. Ist ähnlich wie beim Buch, wo du ja auch am Ende erst noch mal ein bisschen mehr Geld erhältst. Da aber nicht gedreht werden konnte, fehlte ganz vielen Drehbuchautoren diese letzte Summe, mit der sie kalkuliert haben. Und da wurde sich dann dafür eingesetzt, dass die schon so teilweise ausgeschüttet werden vorher oder schon vorgezogen wurde, weil das einfach ja in unserer Kalkulation sonst nicht aufgeht. Das ist ein Riesending. Und bei Animation, ja, es war tatsächlich so, dass natürlich auch viele Leute aufeinander sitzen und viel da kommuniziert wird. Die ganzen Messen sind ausgefallen. Das ist der absolute Super-GAU. Das weiß man selber aus der Buchbranche. In der Filmbranche war es noch so ein bisschen heftiger, hatte ich das Gefühl. Man hat dann versucht, diese Branchen-Events online zu machen, was einerseits cool war, weil Leute teilnehmen konnten, die sonst nie teilnehmen können. Andererseits fehlt dir nämlich aber das eine essentielle Ding, ohne die Filmbranche nicht existieren würde, und das ist das Netzwerken. Weil du kannst natürlich die ganzen Talks und die ganzen Informationen online haben, aber du kannst dich nicht mit irgendwem nach diesem Talk bei einem Kaffee treffen oder den auf dem Gang anquatschen und ihm deine Visitenkarte geben. Also das sind halt diese Netzwerkevents, die ausfielen. Aber tatsächlich ansonsten, Animation funktionierte remote wirklich sehr, sehr gut. Man hat sich natürlich gefreut, wenn man sich ab und zu gesehen hat, aber es hat tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass Leute dachten, oh cool, jetzt will ich auch Animationen machen. Weil das halt einfacher ging während der Pandemie.
Das ist natürlich echt ein spannender Einblick da. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es da großartig Messen gibt, muss ich jetzt mal ganz blauäugig sagen. Ich kenne dann auch wirklich nur den Blick dann auf die Buchbranche. Und ja, hier sind ja auch die Buchmessen ausgefallen und teilweise gab es da Möglichkeiten, dass sie online stattfanden. Das war tatsächlich die erste Möglichkeit dadurch, dass ich bei der Frankfurter Buchmesse quasi dabei war und bei der Leipziger Buchmesse quasi dabei war, weil ich das von zu Hause aus konnte, weil für mich die Pandemiezeit meine Kinder kurz geboren und Schwangerzeit war. Es war ja einerseits, habe
Optimale
ich
Nutzung wahrscheinlich.
optimale Nutzung, ja, eigentlich schon. Eigentlich, ehrlich gesagt, bin ich ein wahnsinniger Nutznießer von der Pandemie gewesen. Ich meine, ich bin hier vereinsamt, davon mal abgesehen. Aber dadurch bin ich voll in diese Digitalisierung in dem Bereich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das heißt, also ich konnte mich zu Hause weiterbilden. Ich habe, glaube ich, ich habe ja mich auch zu Lektorin in der Zeit weiterbilden lassen und habe das wirklich gemacht. Das eine war, glaube ich, ein Monat oder 6 Wochen vorm Geburtstermin. Ich hätte nicht zur Akademie der Medien fahren können, um ein zweitägiges Seminar daran teilzunehmen. Und das andere war, glaube ich, auch irgendwie 10 Wochen nach der Geburt. Auch das wäre nicht möglich gewesen. Also ich habe auch bei Netzwerkgeschichten mitgemacht, die sonst nicht stattgefunden hätten. Auch wirklich immer manchmal währenddessen Kamera nach oben eine Runde gestillt oder also ich habe ja mit dem anderen Zeilenschlinger-Podcast auch genau in so gefangen. Man merkt nachher, habe ich beim Schnitt gehört oder wenn ich jetzt die alten Folgen höre, wie tief ich atme, weil ich völlig fertig war. So dieses Kind, was auf die Lungen drückt, dieses damit drin. Also
Alles geht
war
alles.
eine spannende Zeit und für mich, wie gesagt, ich war wahnsinniger Nutznießer, dass ich das alles von zu Hause konnte und ich kann nicht still sitzen in dem Sinne. Wenn ich dann aber wirklich still sitze, geht mein Kopf halt und dass der wenigstens beschäftigt werden konnte, mein Mund vor allem auch. Ich mache ja auch selbst bei Webinaren immer gut mit. Also ich bin so der Mitmachmensch. Gute Mitarbeitsnoten immer gehabt, wenn es mich interessiert hat, muss ich auch dazu sagen. Nun möchte ich aber mal noch sehen, wie sieht es denn thematisch aus? Was für Trends siehst du vielleicht auch derzeit? Also so ein bisschen, gerade auch im Kinderbuch, aber generell sage ich mal bei der Zielgruppe Kinder, weil ihr geht ja mit unterschiedlichen Medien sozusagen daran, welche Themen siehst du da als Trend? Oder ist es vielleicht jetzt tatsächlich auch von der Art und Weise, dass man sagt, wenn jetzt so viel die Animation gefördert wurde, beziehungsweise es möglich war und einige gesagt haben, vielleicht ist das Richtige, dass uns demnächst sehr viele Animationen beispielsweise auch anstehen?
Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also bei Animation ist immer relativ beständig. In Animationen sagt man immer, wird immer nur adaptiert. Also es sind immer nur Buchverfilmungen. Also immer nur, ne? Ist ja toll. Da haben es natürlich Originalstoffe ein bisschen schwerer, wo ich jetzt tatsächlich aber gemerkt habe, das geht langsam. Was total überraschend und cool für mich war, weil ich damals 2016 mit meiner Serie auf Filmfestivals sind es übrigens, wo man dann hingeht und Branchen-Events, ne? Und,
okay, aber den kriegt man auch außerhalb.
Ja, und genau, und Pitching-Events, als ich damals mit meiner Serie aufgetreten bin, kam die zwar super toll an, aber ich wusste, ey, da kriege ich ja niemanden für begeistert. Es sind auch ganz viele Studios jetzt aus dem Boden gesprossen, einige sind auch verschwunden, aber es sind immer mehr geworden. Aber ich dachte, okay, vielleicht muss ich erst ein Buch schreiben, dass das erst eine sogenannte IP wird, also Intellectual Property, eine Marke, damit das gemacht wird. Und mittlerweile habe ich jetzt gelernt, nee, es ist immer mehr Öffnung dafür da, dass vielleicht auch Originalstoffe gemacht werden. Das ist so ein bisschen der Wandel, den ich beobachte. Er ist sehr langsam, aber er ist da und er wird gemacht. Auch im Kinderbereich hoffe ich, dass es so ein bisschen dahin geht, dass jetzt auch Originalstoffe gemacht werden. Und ansonsten, also es war eigentlich immer ziemlich beständig. Was aber immer mal wieder kommt, ist natürlich der Wandel. Zum Beispiel ein ganz großes Ding ist jetzt Green Storytelling. Das bedeutet, dass du nicht nur bei den Drehbedingungen darauf achtest, dass das alles so ein bisschen ökologisch ist, also heißt, dass du veganes Essen nur anbietest, dass du dein eigenes Besteck mitbringst oder wiederverwendbares bestellt wird und dass vielleicht nicht immer mit dem Auto gefahren wird, sondern geguckt wird, dass es irgendwie mit der Bahn ist, sondern dass du das auch schon beim Schreiben beachtest. Also dass sozusagen auch in der Animation, dass da halt nicht irgendwie die Mutter mit dem Auto das Kind von der Kita abholt, sondern dass man ein Lastenrad sieht. Oder dass dann Tofu-Würstchen gegrillt werden und im Hintergrund Windräder sind und dass die Weihnacht nicht weiß ist, sondern verregnet. Also dass man so ein bisschen, ja, ne? Wir haben ja noch nicht Weihnachten.
Na gut, okay, wir haben noch nicht Weihnachten, aber ich meine, der Rest, den kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn ich gerade rausgucke und sehe, wie wahnsinnig weiß das bei uns hier gerade ist.
Aber ne, dass man so ein bisschen schon sensibel dafür wird, weil als ich das dann gehört habe, dachte ich, ja geil, macht doch total Sinn, wenn ich jetzt als Kind eine Serie sehe, wo meine Bezugsperson, also das Serienkind sozusagen, ganz natürlich ohne Kommentar mit dem Lastenrad zur Kita gefahren wird, dann ist das ja in meinem Kopf als normal abgespeichert. Und klar, und das ist auch so ein Prozess, den ich jetzt durchlaufen muss, wo ich immer wieder denken muss, okay, kann ich das noch irgendwie anders verpacken? Sollte ich auch das anders verpacken und sollte ich das auch kommunizieren, warum ich das so gemacht habe? Das ist ein Trend, der sich beim Drehbuchschreiben total abzeichnet. Und jetzt so spezielle Trends, also ich glaube, was gar nicht ging, sind Corona-Themen. Das ist noch zu früh.
Ich frage mich, ob das irgendwann mal so in der Retrospektive kommt, dass dann irgendwie doch mal darüber gesprochen wird, doch das mal in Geschichten stattfindet, aber dann als Teil sozusagen der Fiktion und nicht so im Sinne von, das ist Teil der so wie da das Lastenrad dann da die Maske kommt, sondern dass es halt wirklich im, wie gesagt, retrospektiv nochmal behandelt wird, wie so der 9-11-Film ist es jetzt, der Corona-Film.
Ja. So. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Also es waren so ein paar Filme, hat man ja währenddessen gemacht, wo alle in Zoom-Meetings waren, die keiner gucken konnte, weil wir alle keine Zoom-Fenster mehr sehen konnten. Oder nicht Zoom, sondern Videotelefonie. Also weil wir das alle nicht mehr gucken konnten. Und genauso ist es auch, es gibt ja Serien, die das aktiv mit eingebaut haben und ich finde, die sind jetzt mittlerweile sehr schlecht gealtert. Wenn du diese Serie nochmal guckst, diese Staffel, dann kommst du damit kaum noch klar, außer man hat es irgendwie sehr, sehr klein abgehandelt. Genauso seltsam ist es aber auch, wenn du etwas siehst, was 2020 spielt, irgendwie am Weihnachten, wo du dann denkst, aber die war das nicht. Ja. ne, also das ist irgendwie so ein bisschen und sonst... Ja, es ist jetzt auch gar nicht, also ich sage immer, es ist immer so ein bisschen verzögert. Also die Themen kommen ja immer erst, wenn ein Thema spannend ist, kommt es ja immer erst 1-2 Jahre später auf den Markt. Was halt in Kinderbüchern so ein bisschen ein großes Thema ist, ist natürlich jetzt Diversität, bisschen offene Gesellschaft. Das haben wir aber überall und das ist fantastisch und das soll, ist ja auch eigentlich ganz natürlich. Und sonst,
Ist was,
würde
was
ich
mich mal
sagen.
ein bisschen interessiert. Also erstmal finde ich das andere mit dem Green Storytelling, finde ich einen super Begriff, weil das erklärt einiges. Vor allem merke ich das gerade oder habe ich vor kurzem gerade gesehen, wir haben ja auch diese Tonys. Natürlich haben wir die Tonys. Wir haben lange
Natürlich.
dagegen gekämpft, weil ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis unmöglich. Aber wir haben geguckt, was es da für kostenlose, manchmal gibt es ja neue Geschichten. Wir haben da dieses Es wird einmal Geschichten als Hörbuch sozusagen. Da gibt es irgendwie 12 Teile oder so ähnlich. Und die alle zeigen so von wegen den Ist-Zustand und dann reisen sie irgendwie in so eine Parallelwelt, wo ein bisschen magisch ist und da ist alles toll. So im Sinne von, ja, Gleichberechtigung, hier kann jeder machen, was er möchte und es gibt keinen Hunger mehr, keine, also es ist sehr, sehr utopisch. Aber was mir da halt aufgefallen ist, es wird sehr stark, aus Elternsicht ist es übertrieben sozusagen schon fast, weil es so sehr in diese da reingegangen wird. Aus Kindersicht kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht hilft, sich bestimmter Themen bewusst zu werden, so von wegen, sie bekommt einen Rock zum Geburtstag, wollte aber eine Hose haben, aber jeder darf doch alles tragen und Mama hat gesagt, nein, das ist eine Jungshose. An anderer Stelle, dass halt auch immer von der Ärztinnenkarawane gesprochen wird und dass man einen Mann, der eine Hebamme ist, Geburtshelfer nennt. Also irgendwie, dass da wirklich das direkt angesprochen wird, was ich spannend finde. Also wie gesagt, ich kann es total verstehen, ich unterstütze das Ganze auch und ich finde auch gut, dass man damit an Kinder, aber es ist schon fast ein bisschen drüber. Vielleicht, weil man es so, weil's so ungewohnt ist, vielleicht auch.
Ja, und es ist auch vor allem, muss man, glaube ich, immer den schmalen Grat abtrennen zwischen, mache ich Kinder erst darauf aufmerksam, dass das, also problematisiere ich das erst, indem ich halt sage, nein, Hosen sind nur für Jungs, so nach dem Motto, dass dann halt das Kind denkt, oh, das war mir gar nicht bewusst. Und so nach dem
Obwohl ich
Motto,
ja
also
fast denke, das ist Kindern ziemlich gut bewusst, weil neulich
natürlich.
hat meine Mutter beispielsweise meinem Kind, und der ist jetzt gerade 4 geworden, wirklich jetzt gerade im Oktober, eine Hose mitgebracht und hat gesagt, nein, das ist eine Mädchenhose, die möchte ich nicht, nur weil sie ein bisschen hellere Jeans war. Das hat schon gereicht. Also es, und wir sind definitiv nicht, dass wir das Ganze irgendwie, ist nur das, was er beobachtet.
Ja, also klar, das kommt auch ganz automatisch, das stimmt. Ja, es ist dann immer so ein bisschen abgrenzen, gucken, aber generell finde ich das gut, weil es ist ja einfach, Medien sind ein Identifikationsmedium, Medien werden konsumiert, weil, von Kindern, damit ihre eigenen Probleme von wem anders gelöst werden. Deshalb funktionieren ja auch die Conny-Bücher so hervorragend, die ich tatsächlich ziemlich sinnvoll und gut finde, auch wenn alle Eltern sie doof finden, weil da einfach immer ein Thema ist, was das Kind gerade beschäftigt, wie ich gehe zum Friseur, ich gehe tanzen, ich keine Ahnung, geht zum Kinderarzt. Das ist immer so ein ganz eigenes Kinderproblem. Und da ist eine andere Person, die in der gleichen Situation ist, die genauso alt ist wie das Kind, wie die das erlebt. Und also dadurch wird das ja auch, also dafür existieren diese Dinge ja auch. Und deshalb ist das vielleicht ganz gut, wenn dann immer mal wieder so reingebracht wird, wie andere das erleben und wie das so
Ich
ist.
finde das super. Im Endeffekt sind Kinderbücher im größten Teil, es gibt natürlich auch Ausnahmen und je älter es wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Aber die meisten Kinderbücher sind ja eigentlich, ich sag mal, erzählende Sachbücher, dass halt anhand von Geschichten Probleme gelöst werden, dass Eltern bewusst nachgucken, wie kann ich mit meinem Kind über Thema XY, sagen wir jetzt zum Beispiel Wut ist immer so mein Lieblingsthema, wie kann ich mit meinem Kind über Wut sprechen und das mit Hilfe eines Buchs, dass ich damit weiß, wie ich besser umgehe, dass mein Kind weiß, wie es besser damit umgeht, dass man versucht, Lösungen an die Hand zu geben. Was macht man jetzt mit dem? Also nicht mit dem Kind, sondern mit der Wut, mit dem Gefühl. Wie kann ich das rauslassen, ohne meine Umgebung, also Menschen weh zu tun oder Dinge kaputt zu machen? Und deswegen sind ja Kinderbücher was wahnsinnig Hilfreiches und was wahnsinnig Wichtiges. Also eigentlich sind es ja, wie gesagt, so die ExpertInnenbücher für halt eine andere Zielgruppe, nur dadurch anders erzählt.
Genau. Und das ist ja auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, sozusagen, dass diese Kinderbücher, also teilweise natürlich, die werden mit Erwachsenen erlebt, aber sie sind ja in erster Linie für die Kinder gemacht. Und wenn dann Erwachsene sagen, ich finde das blöd, ja, das ist jetzt halt auch nicht für dich. Also,
Ich muss
aber du
zugeben,
hast.
es gibt aber schon welche, die kann ich schlecht ertragen, wenn ich Bobo
Ja,
lese. Bobo kann ich ganz schlecht
ja.
ertragen, aber auch durch die Art und Weise, wie es geschrieben ist, weil
Ja.
es so geschrieben ist, als wenn jemand mein Kind für blöd verkauft. So
Ja,
von
und das
wegen.
muss jetzt auch nicht sein.
Ja,
Und
Bobo
aber
geht ins
klar.
Bett. Bobo ist müde. Also wirklich so, aber trotz, also So würde ich, habe ich nicht mal meinem kleinsten Kind Bücher vorgelesen.
Ja.
Entweder es war, gab direkt noch von wegen, oh, ein Bilderbuch, das ist ein Ball, oder danach zumindest, dass man normale Satzstruktur hat.
Ja,
Muss ja nicht
genau.
kompliziert sein, aber das Bobos zu lesen ist hart. Und das wurde ja auch verfilmt.
Ja, das ist irgendwie, das lief dann auch ganz gut. Ja, da ist dann immer so ein bisschen das Abwägen von wegen, also Bobo ist nun halt ein großes Ding, das verstehe ich da auch, aber bei manchen Kinderbüchern ist es leider auch so, wo du das Gefühl hast, du wolltest jetzt unbedingt ein Buch schreiben für Kinder und du glaubst, so funktioniert ein Kinderbuch. Und das, meine erste Regel ist immer, nimm das ernst, nimm das Kind ernst
Oh
und
ja,
glaube nicht, dass es Beruf ist.
richtig.
Also das ist wirklich, finde ich, immer so key. Begegne dem Kind auf Augenhöhe. Das ist ja auch so ein Ding, was ich leider immer wieder erlebe, dass da auch in meiner Filmblase so tolle Sachen gesagt werden wie, ja, wir machen, das ist ja die Zielgruppe von morgen. Wo ich sage, nee, ist die Zielgruppe von heute, sind ja jetzt Kinder. Wir machen ja nichts für die Erwachsenen, die sie mal werden. Oder im Buchbereich, leider, da gehe ich immer wieder, also da rollt es mir die Zehennägel hoch, wenn ich höre, ein Roman oder ein Kinderbuch. Wo du denkst, Kinderbuch ist halt eine Zielgruppe. Das ist jetzt keine
Ich finde,
Veröffentlichungsart so.
das ist auch eine Art und interessant, das ranzugehen. Ich habe meistens Kinderbuch eher so als Oberbegriff und darunter ist halt nicht, und das ist halt das, was ich sehe, Kinderbuch ist halt nicht gleich Kinderbuch. Kommt noch nicht nur der Unterschied von der Altersgruppe, die auch wahnsinnig divers ist. Kinderbuch ist ja wirklich von Bilderbuch bis, sage ich mal, weiß ich nicht, 12 Jahre irgendwo müsste es ja darüber ins Jugendbuch
Ja, genau, 12 plus ist
hineingehen.
das Jugendbuch.
Ja, oh, gut eingeschätzt von mir. Da kommt ja auch darauf an, ist es halt wirklich dieses Ratgeberartige? Ist es auch doch die Art und Weise? Ist es ein Klappbuch? Ist es Pappseiten? Also die Art der Herstellung, dann die Art der Geschichten. Ist es was Fiktives? Ist es was in der Realität? Geht man mit Problemen aus der Realität um? Versucht man das Ganze mit Träumen? Also das ist so wahnsinniger großer Bereich, eigentlich ein ganz eigener Markt. Na, nicht nur eigentlich, es ist ein ganz eigener Markt mit ganz vielen unterschiedlichen Nischen. Und deswegen da einen Oberbegriff zu finden, finde ich sehr, sehr schwer. Aber ist auch interessant, das einfach als Roman zu bezeichnen oder beziehungsweise da einfach mit einzuordnen.
Ja, aber es gibt halt Kinderbuchromane, es gibt auch welche, die keine Romane sind, aber ich finde es halt so hart zu sagen, Roman ist nur für Erwachsene. Also da
Ja.
bin ich immer so ein bisschen, nehme mich doch ein bisschen ernst.
So ist es ja ähnlich. Ich hab ja immer so ein bisschen das Gefühl, da müssen wir auch innerhalb der Unterhaltungsliteratur sowieso immer noch ein bisschen betonen. Wir sind wichtig. Ich meine, hat man in Frankfurt sowas von gesehen? Diese Bedeutung der Unterhaltungsliteratur und während die ernsthafte, also die E-Literatur anfängt zu sagen, wir haben keine LeserInnen mehr und bitte, bitte gehen Sie doch und kaufen Sie machen. Und wenn wir. Das hat mich mal so ein bisschen aufgeregt. Da gab es eine Veranstaltung und der Moderator, der von, ich glaube, einem Literaturhaus war, hat dann wirklich noch so einen Appell an die Zuhörerinnenschaft gestellt, von wegen, wenn Sie alle Lesungen besuchen, gibt es keine leeren Lesungen mehr. Wenn Sie alle Bücher kaufen, dann gibt es keine schlecht verkauften Bücher mehr. Und das einfach mal innerhalb einer Diskussionsrunde nochmals Appell an dann das Publikum zu stellen, das fand ich einfach unangenehm.
Ja, das
Und
ist
tut mir
dann
leid, ich
immer,
kaufe mir deswegen jetzt keine Biografie oder sowas, nur weil ich den Appell gehört habe. Es ist nicht mein Genre.
ja,
Also.
wir bewegen uns alle in Blasen, das darf man, glaube ich, nicht
Ja,
vergessen.
das
Und dann
stimmt.
vergisst man aber sehr, sehr gerne, dass es danach noch weitergeht. Und das ist natürlich auch Leute, die dann so erzählende Literatur, ich sage mal, ein bisschen höhere Literatur haben, die sehen dann nur ihre Bubble und sehen dann halt nicht die Unterhaltung oder Fantasy oder auch die Kinder. Genauso wie ich es schwierig finde, über meine Kinderbuch- und Filmblase hinaus zu gucken. Das muss ich mir auch immer wieder antrainieren. Und ja, das vergisst man auch gerne immer wieder und ja.
Vielleicht, ich sehe gerade die Zeit. Ich muss dich nochmal einladen, dann reden wir mal grenzenlos einfach mal über die
Geschickt
Themen.
in mein Thema gelenkt habe ich das.
Ja, na, ich finde das ja super. Das ist mir das Schöne an diesen unterschiedlichen Perspektiven und es interessiert mich auch wahnsinnig als Mensch aus der Buchbranche, aber auch als Mutter, muss ich einfach sagen. Und weil ich einfach immer Medien auch interessant finde und da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber vielleicht mal ganz kurz, wenn du so einen Blick nach vorne nochmal wirfst. Steht dann beispielsweise dann eine Verfilmung deiner Bücher an, dass du dann sagst, von wegen, du hast ja den Fuß in der Tür und ich habe da mal eine Idee. Oder wie läuft das da? Oder was hast du, was für Veränderungen siehst du noch?
Also tatsächlich ist das eine Sache, also ich habe es noch nicht geschafft, das richtig zu verfolgen, aber ja, natürlich weiß ich, dass ich hier Marken habe, die ich ha also die schon mal gelaufen sind, wo ich die Verfilmung aktiv vorantreiben könnte, wo ich Kontakte habe, wo ich mich aktiv drum kümmern könnte, kann, das zu verfilmen. Das sieht man ja immer wieder so nach dem Motto, dass ganz viele Autoren schreiben, Netflix, mein Buch ist total gut, ruf mich doch an. Und ich sag dann, ich rufe Netflix selber an. Ne? Also so blöd, das ist natürlich nicht direkt. Aber ich weiß natürlich, wo ich hingehen kann, was ich für Möglichkeiten habe. Und natürlich ist das etwas, wo ich den Luxus habe, das auch voranzutreiben. Ist keine Garantie, dass das funktioniert, aber ich weiß erstmal, wo ich anklopfen kann. Und was ich da ändern muss. Weil natürlich auch diese Übertragung so ein bisschen anders ist. Ist es jetzt, mache ich daraus eine Serie, mache ich daraus einen Film, mache ich daraus ein Animationsprodukt? Da muss man dann auch immer so ein bisschen abwägen, was ist jetzt das Gute. Sehe ich durchaus, dass ich da mal hingehe und sehe ich durchaus auch, dass das kommen kann. Also es kommt immer mehr, dass auch, ne, deutsche Sachen natürlich verfilmt werden, da immer geguckt werden. Ja. War das die
Spannende
Frage?
Sache. Ja, doch, doch, nein, ich finde das wahnsinnig interessant und ich würde vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dadurch, dass ich, du bist vor allem Verlagsautorin auch, ne?
Genau.
Genau, also einfach nur, dass ich das nochmal kurz mit reinbringe, weil also normalerweise habe ich beispielsweise auch viele Self-PublisherInnen bei mir oder welche,
Ja.
die Hybrid-AutorInnen sind und einfach nur nochmal ganz kurz das mit erwähnen, dass man hier so dieses,
Ja.
dass ich auch eine Verlagsautorin habe, eine
Ja,
reine
super. Muss man,
Verlagsautorin.
ist sehr wichtig, genau, weil ich bewundere alle Self-Publisher, ich bin's nicht. Ich mache es nicht und ich habe eine ganz andere Perspektive. Das ist tatsächlich ganz wichtig, einmal zu
Genau,
bewerten.
das macht es auch nochmal spannend. Ich find Self-Publishing wahnsinnig wichtig, aber trotzdem finde ich das echt interessant. Ich lade dich nochmal ein und dann gehen wir die genau durch und dann machen wir mal so dieses von wegen, wie kriegt man denn so ein Buch zum Film und dann bringe ich dich aus.
Voll gut, ich glaube, das kann ich.
Ja. Das machen wir, das machen wir. Anfang, so nächstes Jahr. Aber ist ja auch schon Dezember, das kann man schon sagen.
Ja.
So, dann bedanke ich mich vielmals für das halbe Stunde kurze Interview.
Danke für die Einladung. Ich freue mich voll.
Sehr gerne. Und morgen geht es dann wieder weiter hier beim Buchbies Podcast. Also gerne wieder einschalten und reinhören und gucken, welche Perspektive ich dann da ausgequetscht habe, um halt wirklich mal so ein bisschen diese Buchmarktrecherche derzeit zu machen mit euch gemeinsam. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir sehen und hören uns und tschüss.
Tschüss.